SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die dritte von 14 Folgen des Romans Unser Deutschlandmärchen von Dinscher Gütschieter. 1965 beginnt für Dinscher Gütschieters Mutter Fatma ein neues Leben. Yilmaz, der als einer der ersten Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist, hält um ihre Hand an und nimmt sie aus Anatolien mit nach Nordrhein-Westfalen. Fremd ist alles hier. Aber mittlerweile sind ihre Brüder nachgekommen. Fatma hat Arbeit gefunden, Yilmaz ist freundlich, aber leider, in Fatmas Worten, ein fauler Lümmel, der lieber Geschäfte machen als im Bergwerk arbeiten will. Die Geschäfte laufen schief, Yilmaz macht in Nettetal eine Kneipe auf, die nichts abwirft, und Fatma arbeitet die Schulden in Doppelschichten am Band bei Mercedes ab. Alles aushaltbar. Was aber nicht auszuhalten ist, seit 13 Jahren versucht Fatma inzwischen, schwanger zu werden. 13 Jahre, in denen nichts passiert. Bis sie endlich eine Diagnose bekommt, Verengung in den Eileitern, und das kann durch eine Operation behoben werden. Und schon tritt Dinscher auf, wenn auch noch ungeboren. Geboren wächst er dann zur Hochform auf und kämpft, kaum 2 Stunden auf der Welt, schon verzweifelt mit seiner Großmutter Hanife um seine männliche Würde. Es lesen Sema Peuras und Hassan Taschken.
Das Lied des ungeborenen Kindes. Dinscher. Wir werden das Vergangene mit dem Kommenden verbinden und unser eigenes Märchen schreiben, Mutter. Seit 3000 Jahren schweben unter dem Himmel die gleichen Geschichten. Die Geburt, der Tod, der Abschied, die Vereinigung, die Flucht. Alle tanzen auf derselben Erde. Alle gleich und einzigartig. Vieles wurde im Mörser der Zeit zermahlen. Trotz allem haben wir der Unendlichkeit mehr Glauben geschenkt als dem Befristeten. Vielleicht war das auch der einzige Weg. Vielleicht wurde das Leben allein deshalb erträglich. Du kennst es. Und ich werde es von dir lernen. Der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, ist oft schwieriger als den Salzsack auf dem Berggipfel zu tragen. Vielleicht will ich deswegen unsere Geschichte Märchen nennen, nicht um die Wahrheit zu kaschieren, nein, nur um auf deine ewig eiternde Wunde ein wenig Heilerde zu streuen. Das habe ich immer gemacht, Mutter. Jetzt werden wir uns gegenseitig Geschichten erzählen. Meine Haltlosigkeit wird einen Samen finden, wird in dem wehenden Sand Wurzeln schlagen und gedeihen. Lieder werden wir singen, die uns auf dieser Reise Wasser und Feuer, Sonne und Schatten spenden. Hier, Mutter, mein erstes Lied für dich. Mit vergilbten Nelkenblüten in der Achselhöhle stehe ich mitten in der Brandung. Die Nachtigall auf meinen Wimpern, die Stimmen der verjagten Jungfrauen singen gegen das Gefecht der Wellen. Eine Frau saß hinter meinem Rücken auf einem vergoldeten Felsen. Ein Kind, sein Mund aus Minze, badete entfesselt in ihrem Herzen.
Die Leere findet ihre Fülle. Fatma. Das Jahr 1979. Meine 14-jährige Leere findet ihre Fülle. Im 7. Monat wird das Kind mit Kaiserschnitt geholt. Betäubt liege ich im Krankenbett. Öffne meine Augen. Die Atemzüge meiner Mutter höre ich. Der Gott hat deine Gebete erhört. Du hast einen Welpen auf die Welt gebracht, murmelt sie. Die Krankenschwester kommt ins Zimmer, in ihren Armen das Wunder. Sie legt das Kind auf meine Brust. Ich bin zwar noch nicht klar im Kopf, aber ich weiß, es ist mein Kind. Ein sehr haariges Kind. Die beiden Augenbrauen stehen wie 2 Halbkreise dicht nebeneinander. Bis zu den Ohrläppchen fällt das Haar. Sei still, flüstere ich zu meiner Mutter. Sei still, das ist mein Sohn. Mein Sohn. Weiß und weich wie eine Flocke. Ich will ihn Murat nennen. Auf Türkisch bedeutet Murat der Wunsch. Mein größter Wunsch geht in Erfüllung. Einen Tag später kommt ein Telegramm aus der Türkei. Schwiegerpapa schreibt, wir sollen das Kind Dinscher nennen. Ich widerspreche nicht. Die Krankenschwester schreibt Incher in den Mutterpass. Yılmaz kündigt in der Kneipe eine Feier an. Eine Woche lang sind alle Getränke frei. Die Schulden werden vergessen. Die Geburt eines Sohnes macht ihn zum Sultan. Zu einem Sultan mit nacktem Hintern. Mit dem Kind komme ich in das verwüstete Haus zurück. Gott sei Dank ist Incher ruhig. Nach dem Stillen schläft er gut 5-6 Stunden durch. Mein Mutterschaftsurlaub endet. Ich gehe zu meiner Mutter. Sie lebt seit einiger Zeit wieder bei meinem Bruder und zieht seine Kinder groß. Mutter, komm zu mir. Du kennst den Yılmaz. Ich muss arbeiten. Ich kann das Kind nicht allein lassen. Die Klinken sind dornig. Die Klinken sind dornig. Die Schlösser verrostet. Ich werde bestimmt nicht mit deinem Mann unter einem Dach leben. Die Schlösser sind verrostet. Der Rettungsring der Familie ist auf einmal in der ganzen Sippe nichts mehr wert. Mein Schwager kriegt alles mit. Kündige, sagt er. Du hast endlich nach Jahren ein Kind. Erziehe dein Kind selbst. Das Geld fehlt, so oder so. Ich mach, was er sagt. Ich kündige meine Stelle.
Das Knöpfchen, Dinscher. 14. Mai 1979. Hallo Welt, jetzt bin ich endlich hier. Es war ein langer Weg. Die letzten 2 Monate konnte ich es nicht mehr abwarten. Es wurde enger und enger. Das Problem lag an mir. Keine Gebärmutter kann ein Riesenbaby mit 4500 Gramm tragen. Das geht nicht. Jetzt sind, so hoffe ich, alle erleichtert. Wie sie da liegt, meine Mutter, im tiefen Schlaf, wie Dornröschen. Oh oh. Oma nimmt mich jetzt auf ihren Arm. Diese komische Frau, die mich eben noch Welpe genannt hat. Ehrlich gesagt, ich habe ein wenig Schiss vor ihr. Sie hat diesen herablassenden Blick. Abwarten, was gleich passiert. Sie legt mich auf die Wickelkommode und nimmt die Decke ab.
Was für ein winziges Knöpfchen. Ameisenfutter. Ululululululu. Gott, du Allmächtiger, musstest du ausgerechnet bei ihm hier an Material sparen. Noch ein bisschen mehr Putz hätte nicht geschadet. Oh Gott, vergib mir meine Undankbarkeit. Immerhin besser als nichts.
Ich glaube, sie ist nicht ganz dicht, meine Oma. Was macht sie da mit meinem Pipimann? Jetzt zieht sie noch an der Vorhaut. Oma? Das da ist kein Bürekteig, verstehst du mich? Autsch! Oma, das tut weh! Sie hört mit ihrer Tirade nicht auf.
Vielleicht ist es ja so ein kleiner Spätzünder. Wir werden sehen.
Nein, Oma, du musst nichts sehen. Jetzt her mit der Decke, bring mich zu meiner Mutter und Finger weg, hopp, hopp. Und was soll das heißen? Vielleicht ist es ja so ein kleiner Spätzünder. Ich bitte dich. Und ihr alle solltet nicht vergessen, ich bin nicht hier, um mir eure komischen Lalalas anzuhören. Verstehst du mich? Und jeder ist ein bisschen anders geschnitten. Aber das muss ich dir doch nicht sagen.
Tü, 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 tü.
Hey, hey, was soll das? Warum spuckst du auf mein Knöpfchen? Ich glaube, ich spinne. Will sofort wieder zurück. Mama, stehst du bitte auf? Die Alte hier macht mich verrückt. Bin gerade mal 2 Stunden auf der Welt und liege hier hilflos in einem Albtraum. Sie verpasst mir jetzt eine Windel und bringt mich wieder in mein Aquarium. Jetzt darf ich nichts trinken. Ich darf kein Wasser lassen. Die Windel muss trocken bleiben, sonst beginnt dieser Albtraum wieder von vorn.
Wiegenlied für Dinscher, Hanife. Dandini, dandini, das Dana. Die Kälber stürmen das Feld. Mein Dinscher, mein Welpe, kam mit Knöpfchen auf die Welt. Schlafen soll er, gedeihen. Ein grauhaariger Opa werden, mit grauhaarigen Hoden soll er weise Worte sprechen. Die Kälber mit Engelsflügeln fressen den Kohl auf dem Feld. Auf dem runden Bauch von Dinja bauen die Engel ihr Zelt. Nie soll die Kälte seine Haut berühren, sein Fleisch nie zittern. Nie soll sich der Fluch des Bösen seinem Schatten nähern. Dandini, dandini, dastana. Die Kälber liegen satt auf nasser Erde. Mein Dinja ist groß und kräftig. Mein Dinja sattelt die Pferde. Der süße Honig, der Trank des Paradieses, tropft aus seinem Mund. In seinen schwarzen Augen wölbt sich ein Regenbogen, kunterbunt. Dandini, dandini, dastana. Der liebe Gott hat ihm einen Kopf geflochten. Groß wie eine Melone, damit wird er die Brüste der Mädchen boxen. Nie soll Tau auf seine Wimpern fallen, keine Flocke, kein Tropfen. Die Engel sollen ihn bedienen, sein Herz soll ewig für Lust klopfen.
Der Pascha, Dinscher. Ich, das Riesenbaby, werde wie ein Gummiball von einem Schoß in den anderen geworfen. Sie kneifen mir in die Wangen, werfen mich an die Decke. Die einzige Rettung ist, so zu tun, als würde ich schlafen. So habe ich ein wenig Ruhe. Du legst mich in die Wiege und schiebst sie unter den Tisch im Wohnzimmer. Die Verwandtschaft wartet, um mich quälen zu können. Nach Stunden fahren alle enttäuscht wieder nach Hause. Gut so.
Nein, es sind meine. Es bleiben meine Kinder. Fatma. Trotz der Mahnung des Arztes, eine zweite Schwangerschaft würde für mich wegen der fortschreitenden Asthmaanfälle gefährlich sein, will ich aber nicht, dass du ein Einzelkind bleibst. Februar im Jahr 1982. Dein Bruder Özgür kommt auf die Welt. Liege noch betäubt im Bett. Dein Onkel Mehmet Ali und seine Frau betreten das Krankenzimmer. Wenn es dir recht ist, würden wir gerne Özgür adoptieren und großziehen. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Dein Onkel wiederholt seinen Satz. Das Blut gefriert in meinen Adern. Ich schaue eiskalt an die Zimmerdecke. Meine Zunge will sich nicht rollen. Die beiden haben kein Kind. Es soll an meinem Bruder liegen. So haben die Ärzte gesagt. Ich verstehe, er fühlt sich schuldig. Ich weiß, die Situation wird von der Schwägerin vorne und hinten ausgenutzt. Ihr dominantes Gehabe ihm und uns gegenüber ist oft unerträglich. Wieder einmal bittet er um Hilfe. Nein, antworte ich, ein böses Wort von dir, ein Schlag auf das Kind würden für mich Peitschenhiebe bedeuten. Dieses Mal nicht, Bruder. Er lässt seinen Kopf hängen. Zusammen mit seiner Frau verlässt er das Zimmer. Was für ein Schicksal! Alle glauben, von jedem schönen Ereignis würde ihnen ein Teil zustehen. Özgür ist 2 Monate alt. Meine Milchdrüsen wollen nicht so. Das Kind schreit nur noch. Babynahrung, sagt der Arzt. Ich kenne sowas nicht. Ich laufe runter in die Kneipe. Öffne die Kasse. Mehr als ein paar Münzen sind nicht zu sehen. Yılmaz, ich brauche Geld für Babynahrung. Das Kind ist hungrig. Mehr gibt es nicht, wagt er zu sagen. Er wagt es. Ich packe ihn am Kragen. Dann wirst du es finden. Sofort. Sonst stelle ich dich vor die Tür. Jetzt! Nach einer Stunde legt er 50 deutsche Mark auf den Tisch. Ich ahne es aber schon, es hat keinen Sinn, sich auf deinen Papa zu verlassen. Ich stelle mich vor ihn und vor deinen Onkel. Zu deinem Papa sage ich, er solle sofort eine Aushilfe für die Kneipe suchen und dein Onkel solle noch morgen in die Türkei fliegen und die Mutter seiner Kinder holen. Ich werde in der Fabrik um meine alte Stelle bitten. Und wenn möglich, morgen noch. Einen Tag später, punkt 8 Uhr, stehe ich vor dem Personalbüro der Mercedes-Fabrik, unterschreibe den Vertrag, kann am nächsten Montag wieder in der alten Waschanlage meine Arbeit aufnehmen. Mit der Feile entgrate ich die Gussteile. 100, 200, 300. Bis 500 soll ich es schaffen. Aber in Gedanken bin ich zu Hause. Was machen wohl die Kinder? Habt ihr ordentlich gegessen? Hoffe, euer Papa ist aufgestanden und kümmert sich um euch beide. Im Herbst 1986 kommt die Schwägerin Tante Gülay nach Deutschland. Bevor sie ihren Koffer auspackt, wäscht sie die Kinder. 8 Köpfe werden in einem Haus leben. Mein Gehalt reicht knapp für die Miete und für das Essen. Die Schulden auf der Bank müssen aber auch noch getilgt werden. Schulden triefen mir vom Rocksau. Der Bauer Helmut kommt jeden Samstag mit einer Kiste erlegter Hasen in die Kneipe. Zum Spargelstechen braucht er ungefähr 6 Frauen. Lass mich das klären, Helmut. Dein Papa kauft für mich einen alten VW-Bus. Ich kenne ja die Frauen, deren Männer den ganzen Tag in der Kneipe herumhängen. Nichts anderes als spielen, saufen und ficken im Kopf. Nach meiner Schicht sammle ich alle Frauen vor ihrer Haustür ein. Wir fahren zusammen nach Grefrath, verteilen uns wie Ameisen im Feld und stechen den goldenen Spargel aus seinem Versteck. Ich verstehe nicht so ganz, warum in Deutschland diese Wurzelart so heilig ist. Aber egal. Hauptsache, ich kann damit Geld verdienen. Nur bei Spargel bleibt es nicht. Nach der Saison geht es weiter mit Erdbeeren, mit Gurken.
Der Troll und sein Dumbo. Dinscher. Wenn die Langeweile zu groß wurde, setzte ich mich auf das Klosett, öffnete das Badezimmerfenster, schaute verträumt auf den großen Parkplatz. Hier passierten oft seltsame Dinge. Männer in schwarzen Mänteln trafen sich, rauchten lange und krumme Zigaretten. Der Parkplatz war eingerahmt von Bäumen. Manchmal gingen diese Männer mit einer Frau hinter die Bäume, alles ein wenig mysteriös. Die Müdigkeit der Frauen konnte man vom Weiten erkennen, auch ihr verwischtes Kajal unter den Augen. Die tollste Zeit war immer der Frühling. Im April kamen Menschen mit ihren Wohnwagen und besetzten den ganzen Parkplatz. An diesen Tagen blieb ich in der Kneipe, denn ihre Kinder kamen alle halbe Stunde rein und holten sich Erdnüsse oder Schokoriegel. Ich fragte mich, woher die an so viel Geld kam. Wenn ich die Summen addierte, gab jedes Kind im Durchschnitt 5 Mark pro Tag für Süßigkeiten aus. In einem Monat machte das 150 Mark. Das war für mich eine riesige Summe. Insgesamt war es ein friedliches, lustiges Volk. Oft sangen sie zusammen Lieder, deren Texte ich nicht verstehen konnte. Dazu tanzten sie mit erhobenen Händen. Die Frauen waren schwer mit Gold behangen. Ihre übergroßen Ohrringe lösten bei mir Begeisterung aus. Von einem Wagen zum anderen wurden Wäscheleien gezogen. Mittags sah der Parkplatz wie eine Wäscherei aus. Auch die Farben und Formen ihrer Unterwäsche erregten meine Neugier. Unsere Unterwäsche war ausnahmslos weiß. Mutter kaufte diese jedes Jahr im Sommer auf dem Basar in der Türkei. Die auf der Leine gingen mehr in rötliche Töne über. Die Slips und Büßenhalter der Frauen waren mit glänzenden Steinen besetzt. Wie Katzenaugen glänzten sie im Sonnenlicht. Ein Weltraumschiff. Lichter gingen nachts an und aus. Mit den Kindern habe ich mich nie angefreundet. Wahrscheinlich war es das Vorurteil, das man mir unglücklicherweise eingepflanzt hatte. In der Türkei warnten uns die Erwachsenen vor Zigeunern. Wenn man sich weit weg vom Haus aufhielte, könnte es sein, dass man von denen verschleppt und in einen Brunnen geworfen würde. Ende Juni zogen diese Familien weiter. Man sah nie, dass sie aufräumten oder sich für eine neue Reise vorbereiteten. Von jetzt auf gleich verschwanden sie von der Bildfläche. Kurz danach, bevor die Sommerferien begannen, wurde der Parkplatz von Zirkusleuten besiedelt. Auch hier sah man nie die Ankunft oder den Aufbau. Auf einmal waren sie da. Das Zelt war über Nacht aufgebaut worden. Die Tiere standen in Herden zusammen, nur die Tiger blieben versteckt hinter Gittern. Ich freute mich am meisten auf den Elefanten. Ein ruhiges, nachdenkliches Wesen. Ich bat um Erlaubnis, das Tier zu füttern. Ich durfte. Zweimal am Tag lief ich hinüber, legte ihm haufenweise Stroh und 3 Eimer Wasser vor die Füße. Für meine Arbeit bekam ich vom Zirkusdirektor eine Freikarte. Der Löwe und der Mann mit dem Feuerring waren zwar die Stars der Show, doch meine Zuneigung galt dem Elefanten. Bei seinem Auftritt überfiel mich eine tiefe Melancholie. Die gleiche, die ich in seinen Augen sah. Ein Vorwurf, ein Widerspruch, eine Einsamkeit, die mich beschäftigten. Er tat auf der Bühne, was er tun musste. Und doch sah man seine Abneigung, sein Fremdsein. Das einzig Schöne war seine Kopfrückenbedeckung, die spitz auf seinem Rüssel endete. Ich fand sie so spektakulär, wie die Unterwäsche der Frauen auf dem Platz vorher, bunt mit glänzenden Fäden bestickt, zwischen seinen Augen der glänzende Smaragd. 5 Tage später war auch dieses Volk weg. Die Fläche konnte wieder von Kneipenbesuchern als Stellplatz benutzt werden. Der Umzug des Zirkus brachte eine neue Aufregung. Bald begannen die Sommerferien und die Familie würde wieder in die Türkei fahren. Ich glaube, ich war gerade mal 4 Jahre alt, als Vater mit einem blauen Fahrrad ankam. Er wollte mir das Radfahren beibringen. Zusammen gingen wir auf den Parkplatz. Durch den Regen hatten sich auf der holprigen Ebene tausende Pfützen gebildet. Wie es bei Vater so üblich war, suchte er für seine guten Taten die ungünstigste Zeit. »Wenn du hier fahren kannst, wirst du auf trockene Fläche fliegen können.« Das war seine Motivation. Mit beiden Händen hielt er den Gepäckträger fest und wollte, dass ich meine beiden Füße ganz fest auf die Pedale stellte und diese gleichmäßig trete. Solange er hinten festhielt, ging das gut, aber wenn er losließ, kippte ich mit dem Rad platsch in eine Pfütze. Mir machte es Angst. Ich dachte, die Pfützen könnten so tief wie ein Brunnen sein und würden mich einfach in die Tiefe schlucken. Ich war von unten bis oben klatschnass, Papa bis zu den Knien. Er wollte nicht aufgeben. Immer wieder wurde ein neuer Anlauf genommen. Immer wieder fiel ich auf die Schnauze. Die Hose bekam an vielen Stellen Risse. »Papa, bist du böse auf mich? Versprochen, ich werde es lernen.« Nach mehrmaligem Versuch war ich endlich in der Lage, das Gleichgewicht zu halten und konnte eine kurze Strecke ohne seine Unterstützung fahren. Und wieder, nochmal, bis ich einen Bogen um den ganzen Parkplatz radeln konnte. Mein Vater lächelte mich stolz an. Wie neugeborene Welpen torkelten wir nach Hause. Vater füllte die Badewanne mit warmem Wasser. Wie immer schüttete er etwas von diesem Kiefernshampoo hinein. Zusammen saßen wir dann in der Wanne, damit das Wasser unsere Knochen wärmte. Am nächsten Morgen war ich schon nach dem Aufstehen aufgeregt. Nicht wegen des Kindergartens, nein. Nachher am Nachmittag durfte ich bestimmt wieder flitzen. Dieselbe Hose lag neben meinem Bett. Mutter hatte sie schon repariert. Beiden Knieflächen hatte sie Flicken in Herzform verpasst. Knallrot. Das fand ich ein bisschen peinlich. Sah aus wie die Kartenmänner aus Alice im Wunderland. Aber egal. Die Freude auf dem Nachmittag war groß. Alles andere spielte keine Rolle. Ab dem Tag wurden der Parkplatz, der See, die engen Spazierwege in den Wäldern mein Revier. Ich stellte mir vor, ich wäre ein Adler und könnte den gesamten Himmel erobern. Mit dieser Idee im Kopf fuhr ich stundenlang auf meinem Rad. Ich gab ihm den Namen Dumbo. Der Adler und der Dumbo erfuhren so ein neues Gefühl, ein Gefühl der Unabhängigkeit, ein Gefühl für neue Forschungen. Ich war nicht mehr eifersüchtig auf die Gans von Nils Holgersson. Nein, er hatte seine Gans und ich mein Dumbo. Die Welt wurde von diesem Tag an größer und größer.